Die Stunde ist nicht fern, in der man zum gemeinsamen Gebet zusammenkommt. Freitag ist der Tag der Versammlung. Die Gemeinde hört die Predigt des Imams. Der Mittag ist nahe. Wenn der Ruf erklingt, wird das Geschäftsleben unterbrochen, wie es der Koran empfiehlt. Die Läden bleiben geöffnet, aber niemand wird sie betreten. Die Stadt wird für kurze Zeit auf das Vergnügen des Handels verzichten. Während einer halben Stunde wird das Theater an den Ladentischen eingestellt, an denen man verkauft und kauft. Die Szenerie wird von ihren Personen verlassen. Ein junger Vorsänger psalmodiert rechts, genau neben der Mishrab-Nische, Koranverse nach ägyptischer Art. Der Gesang ist ausdruckstief und erprobt das Stimmregister in allen seinen Tonlagen. Er steigt die Leiter der Stimme beliebig hinauf und hinab mit ihren Stufen, die sich in hohe und tiefe Töne aufteilen. Sie wechseln die Spiralenwindungen eines überaus langen Atemzugs mit der kurzen Pause ab, in der sich die angespannte, ruhige Stimme erholt, wobei sie aus den größten Tiefen der menschlichen Fähigkeiten schöpft, wie ein Perlen-, Korallen- oder Schwammtaucher, der seine Ausdauer erprobt, erhebt der Sänger seine Stimme in den hohen Bereich und lässt die Phoneme in einer ruckartigen Folge hinabstürzen, die die Silben langsam unterscheidet, eine Verknüpfung von gedehnten Tönen, die sich diskontinuierlich hinziehen, solange der Atem anhält, ein reines, mit Vibrationen verschleiertes Einatmen, das so weit wie möglich den Ruhepunkt des Ausatmens hinauszögert. Das Gesicht des Sängers wird schließlich scharlachrot und der Kraftaufwand der Stimme wird von der zu einem Drittel geschlossenen Hand unterstützt, die an der Wange nahe bei den Lippen liegt, ein zwischen der Nasenwurzel und der Basis des Kinns stark gekrümmter Bogen. Sobald der Sänger innehält, um Atem zu holen, begrüßen die Zuhörer seine Bravourleistung mit einem einmütigen und diskreten Gemurmel, von dem sich die Ausbrüche der Eifrigen abheben, die ihre Begeisterung schlecht beherrschen können, wie es die Heiligkeit des Ortes und der Darbietung verlangt. Während der Sänger nicht wartet und einen kurzen Vers anschließt, den er vorträgt, von einem tiefen Basso continuo geleitet. Der junge, bartlose Sänger wird von zwei bejahrten Sheikhs unterstützt und ist offenbar anerkannt. Man gibt ihm die Möglichkeit, sein frühreifes Talent bei einer solchen Darbietung auszuüben, als wolle man ihn auf die Verheißung vorbereiten, eine der ersten Stimmen von Al-Azhar zu sein, die einzigen, die es vermögen, das Ohr der Betenden zu befriedigen und das Vorspiel des gemeinschaftlichen Gebetes auszuschmücken, an jenem bevorzugten Tag, der die Woche heiligt. Während sich der Saal füllt, rücken die bereits anwesenden Betenden zusammen und machen Platz für die unbeschuhten Neuankömmlinge. Diese gesellen sich zu den anderen. Sie sitzen auf Matten, die man auf den Boden gelegt hat. Man hört den Ruf zum Gebet, den die an den Türmchen der Minarette hängenden Lautsprecher in die Stadt übertragen. Die Stimmen überlagern und durchdringen sich, bevor sie verstummen und vom Muezzin abgelöst werden, der den Ruf im Tempelinneren wiederholt. Er steht neben der Kanzel und als auch er endet, erhebt sich Imam Tantawi, der Vorsteher von Al-Azhar. Er verlässt die Reihe der Sheikhs, ein schmächtiger und demütiger Körper, der mit kleinen, langsamen Schritten auf den Minbar zugeht. Er steigt die Stufen empor, lässt sich auf dem hochgelegenen Sitz nieder, hält das Zepter in der Hand und beginnt mit sanfter Stimme eine Predigt, deren Thema die Pflicht des Ratgebers ist, die das Band zwischen den Gläubigen stärkt. Diese werden ermahnt, aus den Quellen der Weisheit zu schöpfen. Die überzeugende und durchaus nicht gebieterische Stimme bestätigt den Ruf eines Gemäßigten, den diese Persönlichkeit hat, die nicht zur Kategorie der schreienden Imame gehört. Er zitiert einen Vers der Sure, die die Gestalt des Lokman wiederbelebt, eines mythischen Weisen, dem die vorislamische arabische Tradition zahlreiche Gebote und Gleichnisse zuschreibt, eine Gestalt, die einen kollektiven und gemeinschaftlichen Wissensschatz verkörpert und diesen unter seinem glanzvollen Namen vereint. Guter Rat liegt dem Glauben zugrunde. Er kann die in einer patriarchalischen Gesellschaft geltende Hierarchie bestätigen, wie dies für Lokman zutrifft, der im Koran seinem Sohn rät: Halte das rechte Maß in deinem Gang und sänftige deine Stimme. Siehe, die unangenehmste Stimme ist die Stimme der Esel. Koran, Kapitel 31, Vers 19. Er kann auch eine derartige Hierarchie stören oder sie sogar umkehren, wie dies Abraham tat, als er seinen Vater bat, sein Schüler zu sein.
O mein Vater, siehe, nun ist zu mir ein Wissen gekommen, das nicht zu dir kam. So folge mir, dass ich dich auf den rechten Pfad leite.
Koran, Kapitel 19, Vers 43.